Genau, jetzt hat dieser wunderschöne Apfel nicht nur braune Flecken, sondern auch noch eine richtig schöne Druckstelle. Also falls jemand Interesse hat nach dem Gottesdienst, ne, ist unten beim Kaffee dann. Da, ne? Der Erste hat ihn. Genau, und wir haben das im Vorfeld ja so ein bisschen überlegt und abgesprochen, dass dieses Thema echt sein, das, was man von außen sieht und das, was drin ist beim Apfel, ja, irgendwie auch bei uns Menschen manchmal ist. Ne? Heute Morgen, ja, haben wir uns alle soweit ganz gut hergerichtet, glaube ich, Zähne geputzt und, aber dann gibt es Situationen und Zeiten in unserem Leben, wo es vielleicht optisch äußerlich nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Aber, und wir wissen ja auch, es geht ja auch manchmal auch um das, was drinnen ist, um die inneren Werte. Echt sein ist also so eine Überschrift. Und es war einmal, das ist jetzt kein Märchen, aber es gab mal eine Mutter, die hatte für ihre zwei kleinen Söhne ein Frühstück vorbereitet. Also Äpfel waren es schon mal nicht, sondern eher sowas. Und das heißt ja auch in jeder Gegend anders. Ich habe es jetzt mal Pfannkuchen genannt. Genau, in Österreich zumal. Wie sagen die Österreicher dazu? jetzt kommt zu spontan die Frage. Komm, jetzt, du bist aus Österreich. Kaiserschmarrn. Aber wir kennen Kaiser, also für uns sieht Kaiserschmarrn anders aus. Ne? Naja gut, das können wir, dann können wir noch zum Kaffee, da reden wir noch mal ein bisschen zum Kaffee drüber. Also so etwas, ne, hat Palatschinken, auch Palatschinken genannt. Ne? Also sag ja, in jeder Gegend heißt das anders. Also ne, ich für heute Morgen Pfannkuchen. Eine Mutter hat für ihre zwei kleinen Söhne 3 und 5 Jahre, ne, der 5-Jährige hätte fast auch hier stehen können, ne, weil vielleicht bald in die Schule kommt, ein Frühstück vorbereitet. Das Problem mit den Pfannkuchen ist, dass man 2 nicht gleichzeitig machen kann. Ne? Also ne, im Normalfall, ne, hat man eine Pfanne und immer erst einen. Und dann ist eben die Frage, wer bekommt den ersten? Das war auch hier die Frage. Und deshalb gab es so eine kleine herausfordernde Situation. Die Jungs waren hungrig, die waren bereit. Ne? Jeder war auch daran interessiert, den ersten Pfannkuchen zu bekommen und wollte den auch haben. Und es deutete sich schon ein Streit an zwischen den beiden. Ja, und dann hat die Mutter gedacht, ich bin ja Christ, dann bringe ich mal ein bisschen Theologie in das Frühstück hinein. Und sie sagte, Jungs, wenn Jesus hier am Tisch sitzen würde, dann würde er sagen, mein Bruder sollte den ersten Pfannkuchen bekommen. Ich kann warten. Wer also von euch will Jesus sein? Fragte die Mutter die beiden Söhne. Und ne, einige ahnen es vielleicht schon, der Ältere sagt zu dem Jüngeren, also gut, du sollst Jesus sein. Was für eine großzügige Geste von dem Älteren. Ja, ich hoffe, ihr habt heute Morgen gut gefrühstückt, was auch immer, Palatschinken oder in welcher Reihenfolge. Diese kleine Begebenheit kann uns auch als ein Gleichnis dienen. Es gibt eine Menge Dinge, die in Spannung zueinander stehen. Und eines ist quasi unser Interesse am Essen, auch am leckeren Essen, gerade wenn es ein bisschen mehr gibt. Genau, wir waren jetzt in Korsika im Urlaub und da gab es Sonntagmorgen ein Sonntagsmorgenbuffet. Eine riesige Sache. Ne, wir kennen alle riesige Buffets. Und das Erste, was ich von einem Gast, der schon eine Woche eher da war, gehört habe, war, nach dem Gottesdienst, heißt es, auf die Plätze fertig los. Ne, also der Erste gewinnt, weil dann sich eine Riesenschlange andeutet. Ne, also der hat nicht etwa aufgezählt, was es etwa zu essen gäbe, sondern ne, so nur auf die Schnelligkeit Wert gelegt. Und das eine ist eben unser Bauch und unser Interesse an Essen und auch an in dem Zusammenhang vielleicht auch ein bisschen zu viel manchmal oder zu lecker oder was auch immer. Und auf der anderen Seite die Nachfolge von Jesus. Die zwei Dinge könnten in Spannung stehen. So zumindest ja, vielleicht für dieses harmlose Frühstück mit der Mutter und den Kindern. In dem in dem Zusammenhang gibt es eben diese Frage, was ist daran noch echt? Wo bist du am Buffet oder wo auch immer, wo es um Essen und Trinken geht, wo bist du noch der Gleiche, wie wenn du im Gottesdienst bist und, oder in der Bibelstunde, im Hauskreis, wo auch immer, wo es vielleicht ein bisschen mehr um Nachfolge von Jesus geht. Bist du der Gleiche? Bist du echt? Bist du in verschiedenen Lebenssituationen der Gleiche, die Gleiche oder unterscheidet sich das vielleicht schon mal? Und eine Sache ist eben, dieses Thema Echtsein hat, ich finde, in den letzten Jahren auch noch mal so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich kann mich erinnern, bei meiner ersten Stelle in einer Baptistengemeinde hatte ich eine Jugendstunde zu machen und dann habe ich auch das Thema Echtsein gewählt. Ne? Das weiß ich noch wie heute, war so ein Vorschlag. Ne? Also das Thema Echtsein ist immer irgendwo ein Thema. Ne? Also in verschiedenen Kontexten, gerade im gemeindlichen Bereich. Wir sind eingeladen, aufgefordert, echt zu sein, authentisch zu sein. Ne? Das ist so eigentlich immer so. Die Sache. Und ich habe mir aber überlegt, hat vielleicht auch echt sein, wenn es gerade um unsere Nachfolge geht, vielleicht auch irgendwelche Grenzen? Gibt es Situationen, wo es vielleicht aus Gottes Sicht gar nicht so stark darauf ankommt, echt zu sein, also seine Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle zu äußern? Zu sagen, ne, jetzt geht es mir so und so und jetzt bin ich hungrig, durstig, was auch immer. Sondern vielleicht doch das einzuordnen, unterzuordnen vielleicht, unter dem, was vielleicht Gott für diese Situation als wichtig ansieht. Trotzdem ist das mit dem Echtsein, begegnet einem überall. Ist die Sarah noch da oben? Ja, genau. Genau, also ne, die Nachbarstadt in Duisburg, überall sind, gibt es das auch in Mühl für Mülheim? Da habe ich noch nicht gesehen, ne? Nee, also ich meine, der Slogan ist jetzt nur für Duisburg, Duisburg ist echt. Ne? Also ne, Duisburg hat ja so ein Imageproblem und dann ne, hat sich die Stadt überlegt, was könnten wir rausbringen, so ein bisschen als Slogan, Duisburg ist echt. Ne? Gibt es so einige, drei, vier Stellen, wo dieser Riesenschriftzug so auftaucht. Und es gibt auch jede Menge Publikationen, Zeitschriften, Artikel, die auch mit dem Thema Echtsein verknüpft sind. Ja, ne, das ist jetzt mal nur ein Beispiel von der evangelischen Kirche. Eine Zeitschrift mit dem Thema echt. Also echt sein, authentisch sein, das ist schon ein großes Thema. Das ist schon ne, etwas, was gern unterstrichen wird, was wichtig ist und was jetzt auch nicht falsch und schlecht ist. Trotzdem gibt es einen Text von Paulus an die Christen in Rom, der uns heute dazu dienen soll, dieses Echtsein, diesen Schwerpunkt, dieses Streben nach echt authentisch sein, vielleicht einzuordnen oder vielleicht sogar ein bisschen unterzuordnen, unter etwas noch Wichtigeres. Es ist ein Text aus Römer 14 und es sind nur drei Verse, 17, 18 und 19. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Die von der Auerstraße könnten sich vielleicht an diesen Vers erinnern, den hatten wir nämlich schon vor geraumer Zeit, diesen Vers. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Es gab eine Zeit in den letzten, oder also es gab Zeiten in den letzten Jahrzehnten, wo Christsein und Echtsein gleichgesetzt wurde. Als Christ muss man doch immer und zu jeder Zeit das sagen können, wie es einem geht, was man möchte, was man empfindet, ne, damit das Echtsein so gut und zu jeder Situation rüberkommt. Es gilt als wertvoll, natürlich gilt es als wertvoll, wenn ein Mensch seine Meinung, sagen kann. Das wissen wir, ist nicht immer in jeder Situation gut, in jedem Land oder in jeder Situation gut möglich. Das heißt, aus dem Bauch heraus sagt, sodass die Aussage auch für die Zuhörenden authentisch klingt. Und es gilt als liebenswürdig, wenn eine Person sich so gibt, wie sie wirklich ist. Das wäre sozusagen ein Ideal, ne? Dass wir nicht im Gemeindekontext uns anders verhalten als heute Nachmittag. Und natürlich auch, wenn das alles in einer Person gesammelt ist. Es gilt also als liebenswürdig, wenn sich eine Person so gibt, wie sie wirklich ist. Wenn man also den ersten Pfannkuchen haben will, dann soll man das ruhig sagen. Ich habe Interesse an dem ersten Pfannkuchen, ne? Das ist jetzt mein Hunger ist vielleicht ein bisschen größer als von meinem kleinen Bruder, also ne, bringe ich das deutlich zur Sprache. Der Gegensatz dazu wäre demütig sein, sich zurücknehmen und dem anderen den Vortritt lassen. Nimm du doch den ersten Pfannkuchen. Ich bin ja größer, also ich habe das ja gelernt in den 2 Jahren Vorsprung, die ich habe, ne, gegenüber dir. Ich kann mich zurücknehmen. Aber ob es wirklich so ist, ich glaube, das kennen wir alle, immer durch von anderen, die immer gern den Vortritt lassen. Nein, nimm du doch das erste Stück. Nein, ist schon okay. Aber eigentlich spüren wir, eigentlich ist es nicht wirklich, ne, so ernst gemeint. Eigentlich erwartet manchmal die andere Person von einem, dass sie sagt, nein, nimm du ruhig zuerst, du bist doch der Gastgeber, was auch immer. Also ich habe da so eine Person vor Augen, wo ich das so auch mal erlebt habe. Der Gegensatz zu echt sein scheint also Heuchelei. Und was könnte schlimmer sein als Scheinheiligkeit, bei der man etwas vormacht, was man nicht wirklich selber empfindet. Gestern waren wir ja fast so den ganzen Tag auf dem Kirchenhügel bei diesem missionarischen Einsatz, bei dem Bürgermarkt, und haben versucht, mit Menschen zu sprechen, besonders natürlich auch mit denen, die ohne Jesus unterwegs sind. Und wenn man so mit den Menschen redet, dann wird gern immer eine Sache anderen Christen vorgeworfen, dass das nicht echt wäre. Zum Beispiel wird gesagt, denen, die regelmäßig zum Gottesdienst gehen, denen wird unterstellt, dass die nicht echt sind. Denn sie rennen jeden Sonntag in die Kirche, wie es heißt, sie singen altmodische Lieder. Also bis jetzt habe ich noch kein altmodisches heute erlebt, sehr gut. Bei denen Worte vorkommen, die kein Mensch versteht. Ein Glaubensbekenntnis sprechen sie mit, als ob sie mit jedem Satz einverstanden wären. Sie hören langweilige Predigten, ja, hoffentlich wird es noch, die keiner für den Alltag gebrauchen kann. Und so, solche und andere Unterstellungen werden schon mal Christen gemacht. Vielleicht nicht so als erstes, aber wenn man mit Menschen redet, die ohne Gott unterwegs sind, kann das schon mal passieren, dass das so oder ähnlich rüberkommt. Und vielleicht hast du natürlich auch schon solche Meinungen, Vorwürfe gehört. Scheinbar ist man ein besserer Mensch, wenn man bei dieser Scheinheiligkeit nicht mitmacht, sondern sich so gibt, wie man wirklich ist. Heute Morgen haben wir ja zum Beispiel die kleine Herausforderung, dieser Einsatz auf dem Bürgermarkt, der beginnt eigentlich um 12. Jetzt haben wir es 11:15. Ne? Also für die sich dafür eingetragen haben, interessiert haben, die sind jetzt gleich nach dem Gottesdienst so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also was ist da echt? In der Gemeinde zu bleiben, noch Gemeinschaft zu haben, auch nach dem Gottesdienst, oder schon vorauszueilen und mit den anderen auf dem Bürgermarkt zu sein, um da pünktlich zu sein. Diejenigen, die meinen, dass Echtsein fast identisch mit Christsein sei, werden überrascht sein, was an manchen Stellen die Bibel dazu sagt. In der Bibel ist das, was wir oft als Echtsein bezeichnen, nennen, oft sogar identisch mit Ungehorsam und Misstrauen gegenüber Gott. Und das, was Menschen scheinheilig nennen, wird in der Bibel gefördert und gefordert. Ja, ne, wenn man das so hört, denkt man, was hat er denn da heute Morgen getrunken zum Frühstück? Was ist das denn? Also ein Beispiel aus das Volk Israel in der Wüste. Ach nee, das kommt noch. Ach so, echt, das ist die nächste Folie? Kommt da nicht noch ein Bild? Habe ich das vergessen? Oh nee, dann nochmal zurück. Nee, okay, nochmal eins zurück, dann kommt das Bild. Egal, also ne, es war ohnehin nur ein gemaltes Bild. Das Volk Israel in der Wüste, wie es um dieses goldene Kalb herumtanzt. Ne, klassische Situation, Moses auf dem Berg, ne, und das wird später und später und das Volk weiß nicht, was passiert denn jetzt. Ne, dann wird zusammengesammelt, was man hatte an Gold und gießt sich eben einen Götzen. Die Israeliten waren authentisch. Sie haben ihre echten Gefühle zum Ausdruck gebracht, ihren Frust, ihre Ungeduld. Wie geht es denn jetzt hier weiter in der Wüste? Man weiß es nicht. Kommt der Mose jemals wieder? Was soll denn aus uns werden? Es wird jetzt schon Abend. Wo ist unser Anführer? Was sollen wir denn ohne ihn in der Wüste machen? Sie waren da schon echt authentisch, ne? So wie das eigentlich gern gefordert wird. Sie haben kein Blatt vor den Mund genommen. Sie waren in Aktion. Sie haben ihren Bedürfnissen Ausdruck verliehen. Sie haben sich, ne, deutlich artikuliert. Sie waren irgendwie auch echt. Sie haben auf den Tisch gehauen, haben für ihre Rechte und Ansprüche gekämpft, sich dafür eingesetzt. Die Israeliten wären dann, ja, es gab da auch mehrere Situationen, wären am liebsten wieder nach Ägypten zurückgegangen, zu den Fleischtöpfen, da wo zumindest die Versorgung gesichert war. Anstatt von Manna und Wasserwundern abhängig zu sein, was sie als Zumutung und Erniedrigung empfanden und auch immer mal geäußert haben. Das Volk Israel in der Wüste hat sich nach heutigem Verständnis vorbildlich verhalten. Sie waren echt, aufrichtig. Aber ihr Verhalten wird in der Bibel abwertend als Murren bezeichnet. Das heißt, eine Auflehnung gegen Gott. Gott wollte von seinem Volk weniger von ihren echten Gefühlen hören, von ihrem Hunger, was auch immer, sondern er wollte sie einladen, ihm zu vertrauen, auch in diesen Wüstenzeiten. Und so bekamen sie in der Wüste 613 Gebote, mehr oder weniger. Diese Gebote sind nicht das, was wir heute als Werte bezeichnen, wir neutestamentlichen Christen, denn sie waren besonders für diese Wüstenzeit wichtig. Wer diese 613 Gebote aber anerkennt, ist dazu verpflichtet, sie alle einzuhalten, egal ob man sich dabei echt vorkommt oder nicht. Wer Gebote konsequent einhält, wird in Konflikt kommen mit seinen echten Gefühlen. Wir Christen sind nicht dazu verpflichtet, diese 613 Gebote aus dem Alten Testament einzuhalten. Aber wenn wir ein Buch weiterschauen im Neuen Testament, da gibt es auch Hinweise, die man auch als Gebote sehen kann. Und es gibt jemanden, der hat die mal zusammengezählt und ist auf 1050 Gebote gekommen. Das sind jetzt nicht so klassische Gebote, wie wir sie vielleicht aus den 10 Geboten kennen oder aus dem Liebesgebot, sondern, ne, auch in unserem kleinen harmlosen Text hier steckt eines dieser 1050 Gebote. Gleich verrate ich welches. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, das ist es nicht, sondern es ist der letzte Satz. Darum lasst uns nachstreben, was zum Frieden dient, zur Erbauung untereinander. Das ist nicht nur so eine Empfehlung, mach das oder lass das, sondern das ist auch eine Einladung Gottes an uns, wie wir miteinander umzugehen haben. Und das hat eben einer zusammengezählt und ist auf 1050 solcher Gebote gekommen, die für uns schon relevant sind, Relevanz haben. Es trägt nicht zum Frieden und zur Erbauung bei, wenn ein Mensch um jeden Preis echt sein will, immer in jeder Situation, auch im Miteinander, auch in der Gemeinde, seine Bedürfnisse, seine Gefühle ganz oben anstellt Und dann erstmal guckt, was, ne, wie der andere vielleicht reagiert. Ob der andere vielleicht einknickt und ihm vielleicht doch den ersten Pfannkuchen überlässt. Unser Echtsein muss sich unserem Christsein unterordnen. Der Hintergrund zu dem Römertext, Brieftext waren in Rom Spannungen, die deswegen entstanden sind, weil einige Christen in Rom nicht alles essen und trinken wollten oder konnten. Am Anfang von diesem 14. Kapitel lesen wir: Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen, so echt wie sie sein könnten. Der eine glaubt, er dürfe alles essen, wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachte den, der nicht isst. Der verachte nicht, den nicht, genau. Wer isst, also wer das Götzenopferfleisch isst, der verachte nicht den, den nicht, der nicht isst. Und wer nicht nicht isst, der richte nicht den, der richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Also, der isst, das Götzenopferfleisch, der soll weder den verachten, noch richten, der das macht oder nicht macht. Genau. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Du aber, was verachtest du deinen Bruder? Die Problematik war in der römischen Gemeinde. Die einen konnten es aus gewissen Gründen nicht essen, die anderen konnten es essen und da gab es Spannungen. Ich glaube, solche Essensdifferenzen sind heute nicht so das Problem. Ich befürchte, dieser Apfel wird unten ganz, ganz lange liegen, wahrscheinlich bis ich runterkomme. Mal sehen, ich bin gespannt. Aber das Problem, das Paulus hier anspricht, ist genauso aktuell wie damals, nur halt nicht mit Götzenopferfleisch. Und das Problem ist, dass ein Mensch, der vielleicht sehr, sehr deutlich oder radikal echt sein will, manchmal unweigerlich dabei auch ehrfurchtslos wird. Das Problem in Rom waren nicht die unterschiedlichen Meinungen zum Thema Götzenopferfleisch, sondern wie der Umgang der Menschen in der Gemeinde darüber miteinander war, nämlich manchmal ohne Ehrfurcht dem anderen gegenüber. In früheren Zeiten, ne, so ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, liest sich auch interessant, soll es vorgekommen sein, dass Protestanten demonstrativ ihre Teppiche an frohen Leichnam geklopft haben. Also kennt ihr noch früher, ne? Warum hat man so einen Teppich rausgehangen? Musste ich als Kind auch noch machen, mit einem Teppichklopfer in den Hof und dann stundenlang da klopfen. Kennt ihr noch, ne? Und ne, Protestanten haben das an frohen Leichnam gemacht. Haha, mit frohen Leichnam haben wir ja nichts zu tun. Da kann man ja ruhig Teppich klopfen. Und die Katholiken, die vorbeigegangen sind, ne, in der Prozession vorbeigezogen. Auf der anderen Seite haben Katholiken an Karfreitag, um ihre Ehrfurchtslosigkeit den anderen Konfessionen zu demonstrieren, an Karfreitag Teppiche geklopft? Nee. Auto gewaschen. Nehmen wir Auto gewaschen. Ja, das ist so ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. In der heutigen Zeit kommt Ehrfurchtslosigkeit aber eher durch lieblose Meinungsäußerungen zutage, zum Ausdruck. Und zu diesem Punkt hat eben ein Mann, der jetzt tatsächlich noch als Bild erscheint, ein Äthiopier mit dem Namen Asfar Wossin Aserate, etwas geschrieben aus einem Buch über Manieren. Der lebt schon seit einigen Jahren in Deutschland, hat gerade im religiösen Bereich Beobachtungen gemacht unter uns Christen und hat festgestellt, wer die Religion nicht ernst zu nehmen imstande ist, die Religion des anderen, sollte zunächst stets damit rechnen, dass der Angehörige einer Religionsgemeinschaft das tut, also dass der andere das tut, meine Religion ernst nehmen. Seine Speisengesetze, seine Fastenzeiten, seine Gottesdienste und Gebetsgewohnheiten müssen durchaus unkommentiert bleiben. Religiöse Ehrfurcht ist ein empfindliches und leicht zu störendes Gefühl. Im Westen ist die Gewohnheit entstanden, anderer Leute Religion, der man selbst weder angehört noch anzugehören wünscht, dreist und ungefragt zu kritisieren und sogar mit Verbesserungsvorschlägen nicht zu geizen. Was er hier in diesem kurzen Auszug aus diesem Buch anspricht, ist, dass es zu viele vermeintliche Experten gibt über das Praktizieren anderer Religionen. Im profanen Bereich kennen wir das, beim Fußball ist es ja auch so, wenn Fußball-WM ist ja noch nicht allzu lange her. Und dann gibt es natürlich ganz schnell 80 Millionen Trainer in diesem Land, die alle wüssten, wie es denn besser zu machen wäre. Aber auch im religiösen Bereich könnte man fast sagen, jeder Protestant weiß, bildet sich ein, es genau sagen zu können, was der Papst wieder falsch gemacht hat. Es geht nicht um das Thema Meinungsfreiheit. Natürlich steht es jedem Menschen zu, eine Meinung zu haben und eine Meinung zu äußern. Aber es steht einem Nachfolger Jesu nicht zu, die Gefühle eines anderen Menschen zu verletzen durch ehrfurchtslose und lieblose Meinungsäußerungen. Lieblose Ehrfurchtslosigkeit verletzt nicht nur den anderen Menschen, sondern letztendlich auch mich. Das ist uns gar nicht oft so bewusst. Ehrfurchtslosigkeit begegnet man am besten mit, ja, wie begegnen wir denn jetzt jemanden, der ehrfurchtslos über mich und meine Frömmigkeit redet, der überhaupt nicht daran denkt, den ersten Pfannkuchen mir zu überlassen, der mich vielleicht dafür kritisiert, dass ich vielleicht zwei Pfannkuchen essen will. Wie begegnen wir denn so jemanden? Zum Beispiel mit dem, was in der Bibel steht, mit biblischen Geboten. Biblische Gebote, ob das jetzt diese 1050 sind, also alle Stellen im Neuen Testament, die darauf hinweisen, wie wir miteinander umzugehen haben. Oder ne, dazu gehören natürlich auch die Dinge, die Jesus genannt hat. Biblische Gebote, die kommen nicht aus dem Bauch heraus, aus einer spontanen Begegnung zwischen zwei Menschen, wo sich einer spontan überlegt, so wie könnte er am besten damit reagieren, sondern auch wenn das Menschen geschrieben haben, glaube ich, dass Gott dahinter steht. Und wenn es so viele sind, ob das jetzt genau 1050 sind, aber es scheint eine ganze Menge zu sein, die so im ganzen Neuen Testament verteilt sind. Anweisungen, wie wir miteinander umzugehen haben. Und wenn wir solche Sachen, solche Gebote ernst nehmen und glauben, dass sie von Gott kommen, dann können die uns schon helfen, miteinander gut umzugehen. Wer biblische Gebote ernst nimmt, wird sich zunächst darauf einlassen müssen. Ist das, wenn ich das glauben kann, dass das von Gott ist, dann betrifft mich das doch. Ich möchte doch das tun, was Gott möchte. Ich möchte doch nach seinem Willen fragen. Ich möchte doch mein Leben so gestalten, wie es Gott erfreut. Wer zum Beispiel für seine Feinde betet, wer seine andere Wange hinhält, wenn er auf die andere geschlagen wurde, statt zurückzuschlagen und andere Dinge, herausfordernde Dinge in der Bergpredigt, wird sich vielleicht unecht vorkommen. Das fühlt sich unter uns Menschen nämlich unecht an, weil die meisten Menschen nicht so reagieren. Aber es kommt nicht darauf an, dass sich mein Leben immer echt und authentisch anfühlt. Das möchte ich uns heute Morgen sagen. Es ist schon gut und richtig, ne, zu überlegen, was in einer Situation angemessen ist. Aber es gibt etwas, was drüber steht, über unser Gefühl dieses Echtseins, des Authentischseins. Nämlich sich zu fragen, was möchte Gott in so einer Situation, in der und jener Situation von mir? Und das kann schon mal anders aussehen, wenn wir im Neuen Testament eines dieser Anweisungen nehmen dafür. Und so kann Frieden und auch Gerechtigkeit entstehen und auch gehalten werden in unseren Gemeinden und auch im Miteinander untereinander. So wie unser Text sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Und das nicht nur beim Pfannkuchenessen. Amen.